Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Der Endzeittempel nach Hesekiel, die Kapitel 40 bis 48.
Wir sind stehen geblieben bei dem Altar im Zentrum des Tempels. Der Altar hat nach Hesekiel eine Höhe von 11 Ellen, 5,77 Meter. Dazu kommen noch die Hörner in den vier Ecken. Hörner sind ein Bild der Macht und der Kraft. Das weiß man, wenn man mit Stieren zu tun hat. Und so drückt der Altar aus, dass das Opfer Jesu Christi rettende Wirkung hat, befreit aus aller Gewalt und Macht der Finsternis. Diese vier Ecken weisen hin auf die vier Himmelsrichtungen der Erde. Das heißt, das Werk Christi ist Erlösung bringend im Blick auf alle Menschen. Alle, die dieses Opfer für sich in Anspruch nehmen, aus welchem Volk, aus welchem Stamm auch immer, werden durch dieses Opfer errettet. Es gibt keine Allversöhnung, aber dieses Opfer bietet Gott der ganzen Menschheit an. Die Grundfläche beträgt 18 mal 18 Ellen. Das sind also 9,45 Meter im Quadrat. Sehen wir, wie gewaltig. Treppen führen von Osten her hinauf. Wir sehen, wenn jemand neben dem Altar stehen wird, so wird er die Opfer darauf gar nicht sehen. Und das zeigt uns, wie erhaben das Opfer von Jesus Christus ist und wie es unser Denken, unser menschliches Denken völlig übersteigt. Wir können gar nicht diese Tiefen und diesen höchsten Wert der Hingabe des Herrn Jesus in den Tod ermessen. Das kann nur Gott allein. Es fällt auf, dass die Treppen, das Treppen hinaufführen, keine Rampe mehr. In 2. Mose 20, Vers 26, gleich nach den 10 Geboten, hat Gott ausdrücklich verboten, Stufen zu einem Altar hinaufzubauen. Das war ein Gegensatz zu den kanaanitischen Altären und ihren abscheulichen Götzendienst. In 2. Mose 20 heißt es, man soll nichts von dem Fleisch des Körpers sehen, wenn der Priester da hinaufgeht zum Altar. Nun, wenn man mit einem langen Rock Stufen hinaufsteigt, sieht man ein bisschen etwas, ja? Aber in Israel sollte gar nichts gesehen werden, um deutlich zu machen, wir haben gar nichts zu tun, womit die Heiden zu tun haben, die Kanaaniter, nämlich Tempelprostitution. Das war ja dort ganz eng verbunden mit ihren Opfern, die sie den Dämonen und nicht Gott darbrachten. Und so war da ein klarer Gegensatz. Aber im tausendjährigen Reich wird aller Götzendienst, alle Unmoral wird so besiegt werden, dass diese Gefahr gar nicht mehr da ist und so können sie ganz normal über diese Treppen hinaufsteigen. Aber sie steigen hinauf auf eine Treppe, die nach Osten gerichtet ist. Das heißt, der Rücken der aufgehenden Sonne zugewandt. Die Sonne ist ja in der ägyptischen Religion und in vielen anderen Religionen ein ganz wichtiger Gott. Aber die Israeliten drehen den Rücken der aufgehenden Sonne zu. Denn es geht hier nicht um die Verehrung der Natur, sondern allein um die Anbetung des wahren Gottes, des Schöpfers. Wenn wir schon hier bei dem Altar im inneren Vorhof sind, da sehen wir, es gibt hier kleine Zellen. Nach Süden und auch eine nach Norden. Hesekiel 40, 45. Und er sprach zu mir, diese Zelle, deren Vorderseite gegen Süden liegt, ist für die Priester, welche der Hut des Hauses warten. Und die Zelle, deren Vorderseite gegen Norden liegt, ist für die Priester, welche der Hut des Altars warten. Das sind die Söhne Zadoks, welche aus den Söhnen Levis dem Herrn nahen, um ihm zu dienen. In Hesekiel wird betont, dass nur Nachkommen des hohen Priesters Zadoks Priester sein werden. Eine Gruppe, die mit dem Tempelhaus zu tun hat, hat diese südliche Zelle, die andere, die mit dem Altar beschäftigt ist, die Nordzelle. Zadok war der treue hohe Priester zur Zeit von David und Salomo. Und im ersten Tempel waren die hohen Priester alle Nachkommen von diesem Zadok. Im zweiten Tempel war das auch so, bis es dann in der Makkabäerzeit zu einem Chaos kam, zu einem geistlichen Niedergang, wo diese Zadokiten auf die Seite gestellt wurden. Und so kamen massenweise, reihenweise illegale hohe Priester an die Spitze des Tempeldienstes. Kaiaphas, Annas, das waren illegale Hohepriester, denn sie waren keine Zadokiten. Nicht wahr? Wir kennen die Geschichte von Eli, 1. Samuel. Eli wurde durch seine Untreue von Gott auf die Seite gestellt. Und Gott sagt, ich werde mir einen treuen Priester suchen. Und das war später Zadok. Und die Linie von Eli wurde verworfen, sodass keine Hohepriester mehr aus dieser Linie je kommen sollten. Im tausendjährigen Reich werden nur Zadokiden Priesterdienst tun. Nun haben wir hier nochmals eine Übersicht über die inneren Vorhöfe. Wir haben uns schon mit diesen 7 Torgebäuden beschäftigt. Also 3 und 3. Und das eigentliche Tempelhaus ist ja auch in dieser Form gebaut mit diesen Türmen. 7 Torgebäude, mächtige Zugänge, die zeigen uns, Gott ist ein einladender Gott. Er lädt uns ein, um mit ihm eine Begegnung zu haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Diese 7 Torgebäude erinnern uns an Matthäus 11, Vers 28, wo der Erlöser sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Es erinnert uns an 1. Timotheus 2, Vers 4, wo es von Gott heißt, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder 2. Petrus 3, Vers 9, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass alle zur Buße kommen. Es sind 7 Turmgebäude, diese Eingänge. Und da können wir denken an Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Der Tempel ist eigentlich eine Festung und diese Tempeltürme zeigen, wo wir Sicherheit, Gewissheit und Festigkeit finden, im Herrn selbst. Nun haben wir immer über diese inneren 2 Vorhöfe gesprochen. Aber Hesekiel spricht noch über einen 3. Vorhof. Nicht wahr? Wir haben uns schon im 2. Tempel zur Zeit Jesu damit beschäftigt. Der eigentlich heilige Bereich war dieses 500 Ellenquadrat. Aber in den Jahren vor Christi Geburt wurde der Tempel erweitert, nach Westen, ganz massiv nach Norden, so dass das Bezetertal hier aufgeschüttet wurde, um die Plattform zu vergrößern, und auch massiv nach Süden wurde erweitert. So entstand ein doppelt so großer Tempelplatz mit einem riesigen Heidenvorhof darum herum. Nun in Hesekiel 42, 15 bis 20 wird gesprochen über einen 3. Vorhof von 500 mal 500 Ruten. Was Ruten sind, werde ich noch erklären. Das ist umgerechnet 1575 mal 1575 Meter. Das ist gigantisch. 1,5 Kilometer Seitenlänge. Das gibt, habe ich ausgerechnet, eine Fläche von 2.480.625 Quadratmetern. Das wäre 17 Mal etwa die Fläche des 2. Tempels zur Zeit Jesu, der damals schon als absolut gigantisch galt. Das wird also das größte Tempelhaus sein aller Zeiten, das je gebaut worden ist in der Menschheitsgeschichte. Nun, was bedeutet das Im tausendjährigen Reich wird nach Sacharja 14 das Gesetz bestehen, dass alle Heidenvölker müssen einmal im Jahr nach Jerusalem kommen, um den Herrn dort anzubeten. Da braucht es einen großen Heidenvorhof, nicht wahr? Und darum wird dieser Heidenvorhof so realisiert werden. Wenn wir nun den Plan anschauen, das kleine Viereck hier, das ist das 500 Ellenquadrat. Und dieses Viereck hier, das ist das 500 Rutenquadrat, der Heidenvorhof. Und wenn man hier wieder die Diagonalen zieht, so schneidet sich das selbstverständlich auch im Altar. Da denken wir an Jesaja 49,6, wo Gott zu Messias sagt: Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Vertriebenen Israels zurückzuführen. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Es erinnert uns an Matthäus 28, 18 bis 20, an den Missionsauftrag Jesu, in dem es heißt: Macht alle Nationen zu Jüngern. Es erinnert an Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo das Missionsmandat des Auferstandenen zu finden ist. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Nochmal sehen wir hier den Grundgedanken Gottes, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und 2. Petrus 3, Vers 9. Der nicht will, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass alle errettet werden. Und wir werden gleich sehen, Golgatha wird in diesen Heidenvorhof integriert werden. Hier. Und zwar müssen wir nun Folgendes verstehen. Das ist der Berg Zion. Darauf war einmal das 500 Ellenquadrat des Salomonischen Tempels. Ja? Hier der Fels, der höchste Punkt, da baute Salomo das Allerheiligste drauf. Die Makkabäer haben später im 2. Jahrhundert den Tempelplatz so nach Süden erweitert. Ab 19 vor Christus wurde der Tempel aber durch die Juden erweitert, so massiv im Norden, hier wurde das Bezetertal aufgeschüttet, und im Westen hat man tief ins Tyropoion-Tal hineingebaut, um Platz zu gewinnen, und nochmals nach Süden wurde erweitert. Nach Osten konnte man nicht erweitern, denn hier war das tief eingeschnittene Kidron-Tal, das konnte man nicht auffüllen. Aber so entstand also diese gewaltige Plattform von 144.000 Quadratmetern. Was wir hier sehen, dieser nördliche Berg, nördlich vom Berg Zion, wurde durch die Aufschüttung in den Berg Zion integriert. Und jetzt verstehen wir, wenn also ein Vorhof gebaut wird von 1,5 auf 1,5 Kilometern, dann werden die umliegenden Berge werden integriert werden in den Tempelberg. Hier haben wir den Nordwesthügel. Auf diesem Hügel starb Jesus Christus auf Golgatha. Dies ist der Südwesthügel, der heute Zionsberg heißt. Ich sage dem Zion 2, denn das ist der Name erst seit nachbiblischer Zeit, seit etwa 100 nach Christus. Hier im Osten haben wir den Ölberg. Alle diese Berge haben heilsgeschichtliche Bedeutung. Auf dem Ölberg ist Jesus Christus aufgefahren und er kommt als Richter der Welt wieder. Aufgefahren als Retter der Welt, hat das Missionsmandat gegeben von Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und hier wird er als Richter der Welt zurückkehren. Hier auf Zion 2 war der Obersaal, wo der Herr Jesus das Abendmahl als Erinnerung an sein Opfer eingesetzt hatte. Und hier auf dem Nordwesthügel ist der Herr Jesus gestorben. Alle diese Berge haben gewaltige heilsgeschichtliche Bedeutung und sie werden integriert werden in diesen Heidenvorhof. Zusammen mit Golgatha. Schauen wir mal an. Der Tempelplatz heute. Hier das wiederentdeckte 500 Ellenquadrat des Salomonischen Tempels. Aber schauen wir mal, da wo der Felsendom ist, da ist der Fels des Allerheiligsten. Und nun, wo war Golgatha? Genau an dieser Stelle, wo heute diese schreckliche Grabeskirche ist. Das Allerheiligste wird durch den Felsendom entweiht und Golgatha wird durch diese sogenannte Kirche entweiht und ihren Götzendienst. Ich habe ausgemessen, das sind ziemlich genau 500 Ellen Abstand vom Golgatha-Felsen zum Felsen des Allerheiligsten. Der Golgatha-Felsen war ursprünglich außerhalb der Stadt, beim Gennatur. Heute ist dieser Bereich innerhalb der Altstadt, weil die Stadtmauern nicht den gleichen Verlauf haben wie zur Zeit der Kreuzigung. Und jetzt sehen wir, Golgatha wird also dazugehören. Als Erinnerung während dem ganzen tausendjährigen Reich wird dieser Ort im Tempelbereich sichtbar sein. Und die Völker aus aller Welt müssen am Laubhüttenfest, gemäß Sacharja 14, hierher kommen, um den Herrn anzubeten. Das ist doch grandios. Nun gehen wir wieder den Text der Reihe nach. Wir haben ja begonnen, Hesekiel 40, Vers 1, haben wir schön der Reihe nach gelesen. Und dann haben wir eine Übersicht gemacht über das Ganze. Und jetzt gehen wir wieder schön den Versen nach. Wir kommen zu Hesekiel 40, Vers 5. Der Fremdenführer stand ja am Osttor. Hesekiel sieht die inneren Vorhöfe. Und siehe, eine Mauer war außerhalb des Hauses, des Tempelhauses, ringsherum. Das 500 Ellen Quadrat ist eingemauert. Warum? Natürlich, die Torgebäude sagen, Gott lädt uns alle ein. Gott möchte, dass wir eine Begegnung haben mit ihm. Aber nicht irgendwie. Die Mauer zeigt, Gott hat mit Sünde nichts zu tun. Gott will keine Gemeinschaft mit Sünde und mit Sündern. Und so sehen wir in dieser Mauer das Prinzip aus Psalm 93, Vers 4. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, Herr, auf immer da. Es zeigt uns, Gott ist heilig. Sünde hat in Gottes Gegenwart nichts zu suchen. Und so ist es wichtig, dass wir nach 1. Johannes 1, Vers 9 immer wieder Dinge, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, dass wir sie radikal ordnen, wenn wir unsere Sünden bekennen. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Prinzip, wenn wir den Tempel Gottes auf den einzelnen Erlösten anwenden. Aber wir können es auch auf die Gemeinde, auf die Ortsgemeinde anwenden. Und so sehen wir in 1. Korinther 5, Gott akzeptiert keine Sünde, offenbare Sünde in der Gemeinde. Und dort sehen wir, die Gemeinde muss Gemeindezucht üben, wenn das Böse sich offenbart. Und zwar geht es dort um vorehelichen Geschlechtsverkehr, Hurerei. Damit ist auch Ehebruch mit eingeschlossen. Und verschiedene andere schwere Sünden wie Alkoholismus, Götzendienst, Lästerung werden dort erwähnt. Das sind Gründe, dass jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, bis er zu einer wirklichen Erneuerung und Wiederherstellung gelangt. Ich lese weiter in diesem Vers. Und siehe, eine Mauer war außerhalb des Tempelhauses ringsherum. Und in der Hand des Mannes war eine Messrute von 6 Ellen. Jede von einer Elle und einer Handbreite. Die kleine Elle war eine Elle von 6 Handbreiten. Das ergibt genau 45 Zentimeter. Das war also nicht Handgelenk mal Pi, sondern es war ein ganz genaues Maß. Die Königselle ist eine Elle von 7 Handbreiten und damit misst sie 52,5 Zentimeter. Und nun wird uns hier klar gemacht, dieser Fremdenführer hat eine Messrute von 6 Ellen, aber das sind Ellen von einer Elle und einer Handbreite, mit anderen Worten, es sind Königsellen. Und diese Rute hat also 6 Königsellen, sie misst darum 3,15 Meter. Und jetzt gehen wir weiter. Ezekiel 40, Vers 5c. Und er maß die Breite des Baues. Eine Rute und die Höhe eine Rute. Also diese Mauer um das 500 Ellen Quadrat, von innen her gemessen, hat 3,15 Meter Höhe und 3,15 Meter Mauerstärke. Außerhalb ist natürlich die Mauer viel höher. Aber sie ist von innen her gemessen. Vers 6. Und er ging in das Tor hinein, dessen Vorderseite in östliche Richtung weist. und stieg dessen Stufen hinauf. Und er maß die Schwelle des Tores eine Rute tief. Hier die Schwelle, jetzt in einem Grundriss. Eine Rute, die Schwelle des Tores, eine Rute breit. Und zwar die erste Schwelle, eine Rute breit, 3,15 Meter. Dieser Plan befindet sich auf Ihrem Skript. Wir gehen weiter zu Vers 7. Jetzt gehen wir in das Torgebäude hinein. Und jedes Wachtzimmer, eine Rute lang und eine Rute breit. Und zwischen den Wachtzimmern 5 Ellen. Sie sehen immer genau, welche Maße gemeint sind. Und die Torschwelle neben der Torhalle nach dem Tempelhaus hin eine Rute. Also 3,15 Meter. Das ist diese Torschwelle vor der Torhalle. Wir gehen schön weiter. Und er maß die Torhalle nach dem Tempelhaus hin. Eine Rute. Also so seitlich, diese Torhalle hat dort eine Weite von 3,15 Meter. Und er maß die Torhalle 8 Ellen. Das ist so ihre gesamte Breite. 8 Ellen. Und ihre Pfeiler oder ihre Türme 2 Ellen dick. Da sehen wir die Mauerstärke dort bei den Türmen, die ist 2 Ellen und damit dicker als die sonstigen Mauern. Und die Torhalle war nach dem Tempelhaus hingerichtet. Und der Wachtzimmer des Tores gegen Osten waren 3 auf dieser und 3 auf jener Seite. Ein Maß hatten alle 3. Und ein Maß die Türme auf dieser und auf jener Seite. Im Grundriss und 3D, ja? Und er maß die Breite der Toröffnung 10 Ellen. Und die Länge des Tores 13 Ellen. Jetzt sehen wir, die Mauerstärke ist also auf jeder Seite 1,5 Ellen. Die Differenz nämlich von 10 und 13 Ellen. Wir gehen so durch den Text hindurch, um ein Beispiel zu bekommen, wie kompliziert der Text eigentlich ist. Aber sobald wir das alles sehen mit den Pfeilen und mit den Plänen, können wir ganz genau folgen, was gemeint ist. Ja? Ich gehe weiter zu Vers 12. Und eine Grenzwehr war vor den Wachtzimmern von einer Elle Breite auf dieser Seite. Und eine Elle Grenzwehr war auf jener Seite. So gibt es also eine erhöhte Schwelle vor jedem Wachtzimmer. Und jedes Wachtzimmer war 6 Ellen auf dieser und 6 Ellen auf jener Seite. Ich denke, so kann man ganz genau folgen. Das ist der Nachteil nun von denen, die die Kassette hören werden, dass sie das nicht sehen. Die müssen ein bisschen mehr arbeiten. Wir gehen weiter zu Vers 13. Und er maß das Tor vom Dach eines Wachtzimmers bis zum Dach des anderen. 25 Ellen Breite. Tür gegen Tür. Da sehen wir, 25 Ellen ist 13,125 Meter. Und er bestimmte die Türme zu 60 Ellen Höhe. In der revidierten Elberfelder ist der Text dort total falsch, weil man nicht nach dem masoretischen Text geht, dem hebräischen traditionellen Text, der beste ist. Tut mir leid, muss man die alte dazu nehmen. Oder die Schlachter, neue Schlachter. Und er bestimmte die Türme zu 60 Ellen Höhe. Und an die Türme stieß der Vorhof rings um das Torgebäude. Das macht deutlich, dass also das Torgebäude eben in den Vorhof hineingebaut ist und nicht etwa vor dem Vorhof aufgestellt ist. Und von der Vorderseite des Eingangstores bis zu der Vorderseite der Halle des inneren Tores waren 50 Ellen. Das ergibt also 26,25 Meter Länge auf einer Breite von 13,12. Nun ist Folgendes interessant. Man hat in der modernen Archäologie Stadttore ausgegraben, die wohl auf Salomo zurückgehen. Zum Beispiel das Stadttor in Hazor. Und das entspricht genau dieser Grundstruktur im Hesekiel-Tempel. Ich lese 1. Könige 9, Vers 15. Und dies ist die Sache mit der Fron, welche der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn zu bauen. Und sein Haus und das Millo, das ist diese Steinaufschüttung in Jerusalem, in der Davidstadt, und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Gezer. Also Salomo war bautätig unter anderem in Hazor, in Megiddo und in Gezer. Und in diesen drei Städten hat man diesen Typ von Stadttoren gefunden. Sehen wir hier das Luftbild von Hazor. Da haben wir diese zwei Türme mit einer Halle. Ja? Dann haben wir drei und drei Wächterzellen auf der Seite des Torweges in der Mitte. Und sehen wir, es gibt da so erhöhte Schwellen bei jedem Wächterzimmer. Das ist genau dieses Prinzip. Und das hat man auch in Megiddo, auch in Gezer gefunden. Das ist sensationell. Jetzt gehen wir nach Hazor zusammen. Wir stehen jetzt vor dem Stadttor. Wir sehen da diese Türme und auch diese Vorhalle. Und diese drei Zellen auf jeder Seite mit Grenzwehr davor. Sieht man das? Alles entsprechend dem Hesekiel-Tempelplan. Jetzt sehen wir hier nochmals ein bisschen besser diese Vorhalle, dann nochmals den Turm, die Zelle, den Torgang. Das ist genau dieses Grundprinzip. Hier noch deutlicher diese Grenzwehr vor den Wächterzellen. Auch hier. Ich war mit Tirza dort, als sie sechsjährig war und sich für biblische Archäologie interessiert hatte. Und da haben wir zusammen gespielt. Man muss das natürlich auf kindliche Art machen. Sie war einmal Wächterin und ich machte einen Besuch in der Stadt. Und sie hat mich dann da in der Torhalle aufgehalten und mich genau überprüft. So kann man sich das wunderbar vorstellen, wie diese Tore zur Zeit Salomos funktioniert haben und wie sie im Hesekiel-Tempel funktionieren werden. Jetzt gehen wir zum Stadttor, zum salomonischen Stadttor in Gezer und sehen hier diese wunderbare Rekonstruktionszeichnung von Rittmeier. Sehen wir hier die zwei Türme. Und das war doch immer so ein Problem bei der Übersetzung. Was bedeutet eigentlich dieses hebräische Wort Ayil? Da haben manche übersetzt, das ist ein Pfeiler. Oder sonst irgendwie, man wusste nicht recht, was das architektonisch ist. Hier ist es ganz klar, das sind wirklich Türme. Ayil muss man mit Turm übersetzen. Und da sehen Sie auch diese Wächterzellen und die erhöhten Schwellen. Nun ist Folgendes interessant. Die Rabbiner im Mittelalter haben den Hesekiel-Tempelplan studiert im Blick auf die Endzeit. Sie wussten ja, das ist der Tempel, der einmal in der Endzeit gebaut werden muss. Aber sie haben gesagt, der Plan ist so schwierig und es gibt viele Dinge, die uns nicht klar sind. Und Rashi war einer der größten Rabbiner im Mittelalter, was Bibelauslegung anbetrifft. Und da sehen wir, da hat er sich ganz deutlich geirrt. Er glaubte, dass diese Wächterzellen außerhalb des Torgebäudes rechts und links waren. Das ist aber falsch. Die müssen drin sein. Und das können wir beweisen mit der Archäologie. Wo wir genau in der Struktur diese Tore finden. Und die waren eben nicht so konzipiert, wie Rashi das meinte. Er hat gemeint, dieses Wort Ayil bedeutet Pfeiler. Und hat so zwei Säulen am Eingang hingepflanzt. Falsch. Das muss man übersetzen mit Türme. Und das haben wir alles benutzt in der Revision der Schlachterbibel. Und darum haben wir Ayil dort mit Türme übersetzt. Wie das sehr unüblich ist sonst in Bibelübersetzungen, einfach weil dieses eine Wort nicht mehr so klar war, was es bedeutet. Nun schauen wir uns an, was Ezekiel aufschreiben musste bezüglich der Eintrittsordnung durch diese Tore. Ezekiel 46, 9. Und wenn das Volk des Landes an den Festen vor den Herrn kommt, wer durch das Nordtor hineingeht, soll durch das Südtor hinausgehen. Und wer durch das Südtor hineingeht, soll durch das Nordtor hinausgehen. Er soll nicht durch das Tor zurückkehren, durch welches er hineingegangen ist, sondern stracks vor sich hinausgehen. Ich werde noch erklären, das Osttor wird geschlossen werden. Ezekiel konnte hinein und sein Fremdenführer, aber später wird dieses Tor geschlossen für das ganze tausendjährige Reich. Darum ist also Ein- und Austritt von Norden oder von Süden. Aber man geht nicht gleich hinaus, wie man hineingekommen ist, ja? Das ist natürlich logistisch sehr gut. So gibt es zwei Besucherströme. Die einen kommen da rein und die anderen kommen auf der anderen Hälfte des Torweges raus und werden durch die Wächter kontrolliert, beim Hineingehen und beim Hinausgehen. Aber was hat das zu bedeuten? Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Vers 17 an die Gemeinde in Korinth. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Er sagt, ihr Korinther, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, dann wird es mit jeder Zusammenkunft wird es bei euch schlechter. Jedes Mal ist der Zustand noch schlimmer als vorher. Das gibt's. Aber was Gott möchte, Gottes Plan ist, dass wenn wir zusammenkommen, dass es bei uns jedes Mal eine Verbesserung gibt. Dass wir ins Licht Gottes gestellt werden, dass wir ausgerichtet werden auf den Herrn, wieder eine neue Freude bekommen und dass Leute, die so von Weitem mit dem Feldstecher beobachten, wie die Leute da hineingehen und herauskommen, feststellen, die gehen so hinein und wenn sie rauskommen, strahlen sie. Habe ich schon gehört, dass das so festgestellt worden ist. Die Leute kommen anders raus, als sie reingehen. Also, wer durchs Nordtor hineingeht, soll anders eben durchs Südtor raus. Und wer durchs Südtor hineingeht, soll anders durchs Nordtor raus. Jetzt schauen wir die Bedeutung dieser drei und drei Wächterzellen an. Wir verstehen also, drei stehen immer für einen Besucherstrom. Für die Eintretenden drei, für die Austretenden drei. Und hier finden wir bei diesen Wächtern das Prinzip der zwei oder drei Zeugen aus 5. Mose 19, Vers 15. Ein Prinzip, das neutestamentlich auch wieder aufgenommen wird. Wenn es darum geht, dass Dinge klipp und klar bezeugt werden, braucht es zwei oder drei Zeugen. 2. Korinther 13, Vers 1. Dieses dritte Mal komme ich zu euch. Aus zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache bestätigt werden. Die Korinther griffen Paulus an und er sagt, nun wird die Sache geklärt, aber immer mit zwei oder drei Zeugen. 1. Timotheus 5, Vers 19. Wider einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Matthäus 18, Vers 16. Jemand hat gegen einen anderen Bruder gesündigt und die können das zusammen nicht selber klären. Und so lesen wir, wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Und so sehen wir, wie es wichtig ist, dieses Zeugnis. Da meint jemand, niemand kennt ihn und er kommt in eine Gemeinde und er sagt, ich bin ein Kind Gottes und ich möchte auch am Abendmahl teilnehmen. Ja gut, haben wir schon einen Zeugen, ja? Jetzt möchten wir noch einen zweiten. Und das hat eben seinen guten Grund, denn in Galater 2, Vers 4 lesen wir, es war aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen, die neben eingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, welche wir in Christus Jesus haben, auf dass sie uns in Knechtschaft brächten. Also schon in der Urgemeinde haben sich gewisse Leute in die Gemeinde eingeschlichen und das wurden gefährliche Leute, die die Freiheit in Christus zerstören wollten. Apostelgeschichte 20, 29, Paulus spricht zu den Ältesten in Ephesus. Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und die müssten eigentlich durch Wächter in der Gemeinde abgehalten werden. Als Schutz für die ganze Gemeinde. 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Da schauen wir, da kommt einer in die Gemeinde und er sagt, ich möchte auch dazugehören, ich möchte auch am Abendmahl teilnehmen. Gut. Er sagt ja, er ist ein Kind Gottes und das ist eine absolute Voraussetzung. Ja? Gut. Und dann beginnt er, Allversöhnung zu verbreiten. Oder dann stellt er die Inspiration der Bibel in Frage. Jetzt haben wir das alles in der Gemeinde. Und jetzt, wie soll er wieder raus? Also, darum haben wir dieses Prinzip der 3 und 3 Wächterzellen. Nun habe ich gesagt, das mit dem Osttor, das ist so ganz speziell. Und wir lesen Hesekiel 43, 1 bis 4. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das gegen Osten sah. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam in das Haus, den Weg des Tores, welches gegen Osten gerichtet war. Und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Zuerst hat Hesekiel den Tempel besucht und diese Wolkensäule, nachts eine Feuersäule, die über der Stiftshütte war und über dem Salomo-Tempel, die war noch nicht da. Und nun sieht er, wie sie durchs Osttor hineinkommt. Durch dieses Osttor hat die Shechina, diese Wolkensäule, den Tempel verlassen, kurz vor der Zerstörung des ersten Tempels durch Nebukadnezar. Als man den zweiten Tempel baute, kam sie nie mehr zurück. Aber Hesekiel sah, im Endzeittempel wird sie zurückkehren. Die Gegenwart Gottes. Das macht den Tempel herrlich. Was soll ein Tempel, wenn Gott nicht da ist? Nun können wir es in der Gemeinde auch erleben, dass Gott da ist. Wenn da, wo 2 oder 3 zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da ist der Herr auf eine ganz besondere Weise erlebbar. Und diese Stelle im Zusammenhang bezieht sich nicht auf irgendein Zusammenkommen von 2 oder 3 zum Hauskreis oder irgendwie, sondern es geht im Zusammenhang um die Zusammenkunft als Gemeinde. Und so ist es ganz wichtig, dort ist eine besondere Verheißung für die Gegenwart Gottes. Darum wird auch in Hebräer 10 darauf hingewiesen, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen sollen. Denn diese besondere Gegenwart des Herrn ist in der Gemeinde nicht das gleiche wie sonst in vielen anderen privaten Zusammenkünften oder nicht gemeindlichen Zusammenkünften. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, wenn ein Ungläubiger oder ein Unkundiger hereinkommt, und da ist die Freiheit des Geistes, alle können weissagen, es gibt nicht nur einen Prediger. Die Freiheit ist da, dass alle weissagen können, einer nach dem anderen, und dann sagt er, das Verborgene seines Herzens wird offenbar gemacht, und also auf sein Angesicht fallen wird er verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Dass wir erleben können, wie der Geist Gottes wirklich die Zusammenkunft führt und auch die Beiträge, so dass Gottes Herrlichkeit, die Shechina, in der Gemeinde erlebt wird. Das ist etwas Wunderbares. Wenn man sagen kann, heute ist genau das Wort gekommen, das ich gebraucht hatte, das für meine Bedürfnisse wichtig war. Nun, das verschlossene Osttor. Hesekiel 44, 1 bis 2. Und er führte mich zurück des Weges zum äußeren Tor des Heiligtums, welches gegen Osten sah. Und es war verschlossen. Und der Herr sprach zu mir, dieses Tor soll verschlossen sein, es soll nicht geöffnet werden und niemand soll durch dasselbe eingehen, weil der Herr, der Gott Israels, durch dasselbe eingezogen ist. So soll es verschlossen sein. Das Osttor wird verschlossen, nachdem die Shechina eingegangen sein wird. Warum? Nicht aus dem Grund, weshalb das Osttor heute in Jerusalem. Dieses Torgebäude steht übrigens genau an der Stelle, wo das Osttor des 2. und des 1. Tempels war. Da ging die Shechina hinaus. Und dieses Tor ist heute vermauert. Aber das ist nicht die Sache von Hesekiel 44. Das künftige Osttor im Hesekiel-Tempel wird zugeschlossen werden. Warum? Weil die Shechina eingegangen sein wird und Gott sagt, ich werde Israel nie mehr verlassen. In der Vergangenheit ist Gott weggegangen von seinem Volk. Aus Ami, mein Volk, ist Lo Ami, nicht mein Volk geworden. Hosea 1. Aber Hosea 1 sagt, in der Endzeit wird es so kommen, anstatt dass zu Israel gesagt wird, Lo Ami, nicht mein Volk, wird gesagt werden, Ami, mein Volk. Und Gott wird sein Volk nie mehr verlassen. Und so endet Hesekiel 48, 18. Und der Name der Stadt soll von nun an heißen Adonai Shammah, der Herr daselbst. So schließt das Hesekiel-Buch. Gott kommt, um in der Mitte Israels zu wohnen, und er wird sein Volk nie mehr verlassen. Nun beziehen wir das auf die Gemeinde. Wir haben dieses verschlossene Osttor schon längst. Der Jesus hat gesagt in Matthäus 18, Vers 20, und ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Herr hat der Gemeinde weltweit verheißen, er wird sie nie, nie verlassen, bis zu seiner Wiederkunft. Adonai Shammah, der Herr daselbst. In den Ecken des Frauenvorhofes gibt es Küchen, wie wir schon gesehen haben, Ezekiel 46, 22. In den vier Ecken des Vorhofs waren geschlossene Höfe, 40 Ellen lang und 30 breit. Alle vier Eckhöfe hatten einerlei Maß. Und in denselben war eine Mauerreihe ringsherum bei allen Vieren, und Kochherde waren unter den Mauerreihen angebracht, ringsum. Und er sprach zu mir, dies sind die Kochhäuser, wo die Diener des Hauses das Schlachtopfer des Volkes kochen sollen. Das Schlachtopfer ist dieses Opfer, wo ein Teil für Gott verbrannt wird und ein Teil isst man. Und so hat man Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft, worüber? Über das Opfer. Wie können wir mit Gott, dem Vater, Gemeinschaft haben, wenn wir uns am Gleichen freuen, woran er sich freut? Er freut sich an seinem Sohn, der sein Leben gelassen hat, um Gott zu verherrlichen, um uns zu retten. Wenn das uns erfüllt, dann können wir Gemeinschaft haben mit Gott und diese Freude der Gemeinschaft erleben. Und davon sprechen diese Küchen. Im zweiten Tempel hatte man rund um den Frauenvorhof so vier kleine Höfe. Das war in Anlehnung an den Hesekiel-Plan schon ein bisschen vorweg, als Vorgeschmack, so gebaut worden. Hesekiel 40, 17. Und er brachte mich in den äußeren Vorhof, und siehe, da waren Zellen und ein Steinpflaster ringsum am Vorhof gemacht. 30 Zellen waren auf dem Steinpflaster, und das Steinpflaster war zur Seite der Tore entsprechend der Länge der Tore, nämlich das untere Steinpflaster. Also in diesem speziellen Bereich des Frauenvorhofes auf dem Steinpflaster waren die 30 Zellen. Da wird das Volk, die Schlachtopfer essen, Gemeinschaft haben mit Gott. Hesekiel 42, 6 spricht darüber, dass es Säulenhallen gibt in den beiden inneren Vorhöfen. Da heißt es, denn sie waren dreistöckig, hatten aber keine Säulen, wie die Säulen der Vorhöfe. Und so sehen wir auf diesem Plan, rundherum sind Säulenhallen. Und was hier nicht eingezeichnet ist, auch rund um den inneren Vorhof, da sollten Säulenhallen sein. Und außen in den Säulenhallen oder auf den Säulenhallen die 30 Zellen für das Volk, wo sie Gemeinschaft mit Gott erleben können. 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Die völlige Freude der Gemeinschaft mit Gott und untereinander als Volk Gottes. Diese Küchen in den vier Ecken weisen darauf hin, dass diese Freude und diese Gemeinschaft weltweite Bedeutung hat. Es ist wunderbar, wenn man das erlebt. Man kommt in ein anderes Land und lernt da Gläubige kennen, die man noch nie früher gesehen hat. Und die nehmen einen auf, wie wenn man ein alter Freund wäre. Komme ich in Kairo auf dem Flughafen an, und da kommen ägyptische Brüder und die umarmen mich. Die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das ist doch gewaltig. Das ist diese weltweite Gemeinschaft und Freude untereinander und mit dem Vater und mit dem Sohn. Nun schauen wir das Tempelhaus an. Es ist aufgebaut wie im ersten und zweiten Tempel. Eine Vorhalle, das Heilige und dahinter das Allerheiligste. Aber was zusätzlich erwähnt wird, zwei Türme Es gibt 30 Seitenräume rund um das Tempelhaus, wie das war im Salomonischen Tempel, auf 3 Stockwerken. Wenn man den Tempelberg untersucht, stellt man fest, dass der Fels im Felsendom ein bisschen mehr als 3 Meter höher ist als das Felsniveau davor, wo das Heilige stand. Im zweiten Tempel hat man auf das Felsfundament, hat man durch Steine noch ein zweites Fundament aufgelegt, so dass die Höhe im Heiligen gleich war, praktisch gleich war wie das Allerheiligste. Und diese Fundamentauffüllung misst also eine Rute, 3,15 Meter. Das ist der Punkt. Das passt genau so, wie der Tempelberg aufgebaut ist. Und nun, Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das Felsfundament, der Fels und der Grundfels des Zionsberges, das ist der Herr Jesus. Das bedeutet der Sohn Gottes. Aber auf diesem Grund haben wir diese Fundamentsteine im Heiligen und das entspricht Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Die sind unten, darum hatten wir im ersten Jahrhundert die Apostel und Propheten und nachher nicht mehr. Und wer sie heute wieder einführen will, der macht einen totalen Fehler. Man baut keine Grundlage am Dach oben. Das ist architektonisch absoluter Unsinn. Aber die Gemeinde ruht auf dem Neuen Testament, verbunden mit dem Alten Testament. Das ist die Botschaft der Apostel und Propheten. Der Eingang zum Tempelhaus wird verziert sein mit 2 Säulen. Das entspricht den Säulen im Salomo-Tempel, 1. Könige 7, Vers 15. Und diese Säulen bei Salomo hatten Namen. Die eine hieß Boas. In ihm ist Stärke. Jakin. Er wird befestigen. Denken wir nochmals, das Tempelhaus ist ein Turmgebäude. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Wenn wir so die Nähe des Herrn Jesus suchen, dann erleben wir, in ihm ist Stärke, er wird befestigen. Auch unser Inneres, das so schwankend sein kann. Wir haben gesehen, nördlich und südlich des Allerheiligsten gibt es riesige Bauten auf 3 Stockwerken in Galerien mit vielen Zellen. Da werden die Priester wohnen. Das sind die Wohnungen im Haus des Vaters. Der Herr Jesus nannte ja den Tempel das Haus des Vaters in Johannes 2. Und Johannes 14 sagt er, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Schauen Sie das Bild gut an, das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Dort werden die Erlösten im himmlischen Tempel wohnen. Die Wohnungen im Haus des Vaters. Nun kommen wir hinter dem Allerheiligsten zu dem abgesonderten Platz. Mit einem Westgebäude. Schon im Salomonischen Tempel lesen wir von einem Westgebäude, das Parbar genannt wird in 1. Chroniker 26, 18. Und dort im Westen gab es ein Tor Shalechet, Tor des Rausschmisses. 1. Chroniker 26, 16. Nun, Unrat im Tempel wird man hier zum abgesonderten Platz und dann ins Westgebäude bringen. Und so werden sie dann im Westen entsorgt werden. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir brauchen ein eingebautes Tor Shalechet, ein Westgebäude, um den ganzen Mist aus unserem Leben hinauszutun. Ständig, immer wieder. Da haben wir dieses Westgebäude, mit dem verbinden wir 1. Johannes 1, Vers 9. Ja, und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Der Doppelfluss aus dem Tempelberg. Hesekiel 47 zeigt, aus dem Tempelhaus wird eine Quelle entspringen. Wie kommt es dazu? Heute gibt es dort keine Quelle. Nun, der Tempelberg wird ja aufgefaltet werden, geologisch. Ja, und was geschieht, wenn ein Hügel aufgerichtet wird? Dann können zum Beispiel wassertragende Schichten, die können dadurch aufgebrochen werden, sodass plötzlich Wasser, das eigentlich Grundwasser ist, zu einer Quelle wird. Und so wird es geschehen. Aus dem Felsen im Allerheiligsten wird Wasser hervorgehen. Und so lesen wir in Hesekiel 47, wie dann Wasser rieselten von der rechten Torseite des Tempelhauses her. Es geht dann südlich vom Altar weiter. Sehen wir das hier? Und aus dem Tempelbezirk hinaus, nach 1000 Ellen wird es so tief, dass Hesekiel sagt, Wasser bis an die Knöchel. Und 1000 Ellen weiter, Wasser bis an die Knie. Und 1000 Ellen weiter, Wasser bis an die Hüfte. Und 1000 Ellen weiter, Wasser zum Schwimmen. Ein Wasser, das nicht zu durchgehen war. Nun, der Herr Jesus erklärt die Bedeutung dieses Wassers. Es weist auf den Heiligen Geist hin. Und wie ist das geschehen? Als die Gemeinde als Tempel Gottes gegründet wurde, am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2,4, da wurden alle diese Gläubigen, die versammelt waren, mit Heiligem Geist erfüllt. Wasser rieselten von der rechten Torseite her. Aber durch die Pfingstpredigt kamen 3000 zum Glauben. Wasser bis an die Knöchel, Apostelgeschichte 2,41. Aber das Evangelium ging weiter und wurde auch den Samaritern verkündigt, außerhalb des jüdischen Volkes. Wasser bis an die Knie. Viele kamen zum Glauben und erhielten den Heiligen Geist. Aber dann wurde das Evangelium auch zu den Römern, den Heiden gebracht, die keinen Bezug hatten zum jüdischen Volk wie die Samariter. Wasser bis an die Hüfte, Apostelgeschichte 10. Und dann beginnt Paulus seine Missionsreise, Apostelgeschichte 13. Von Ort zu Ort, Menschen bekehren sich, werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wasser zum Schwimmen. Die Geschichte Israels hat begonnen mit Wasser aus dem Felsen, 2. Mose 17, und sie wird enden mit Wasser aus dem Felsen. Dieser Doppelfluss, ja, den Hesekiel 47 sagt, er wird sich teilen, ein Teil wird nach Sacharja 14, 8 ins Tote Meer gehen und der andere ins Mittelmeer. Und wir sehen, darüber wir gesprochen, nicht nur in Hesekiel 47, sondern auch in Sacharja 14, 8, Joel 4, Vers 18, Psalm 36, 8, 9, 46, 4, 65, 9. Und der Herr Jesus erklärt die Bedeutung in Johannes 7, 37. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Merken wir, der Leib, ein Tempel. Es kommt nicht ein Strom, sondern Ströme, wie der Doppelfluss, hervor. Es ist lebendiges Wasser, Mayim Chayim heißt auf Hebräisch frisches Quellwasser. Da haben wir die geistliche Deutung des Hesekiel-Tempels. Und wie wird dieses Wasser aus dem Tempelbezirk hinausgehen? Da haben wir doch schützende Mauern. Oh, kein Problem. Das Gesertor zeigt uns, da gab es nämlich einen Wasserkanal durch den Torweg, abgedeckt durch Platten. Jetzt können wir das ganz gut verstehen, wie das gehen wird. Sie sehen, Archäologie kann uns wirklich helfen beim Bibellesen. Hesekiel 47, 9, das tote Meer wird geheilt. Und es wird geschehen, dass alle lebendigen Seelen, die da wimmeln, überall, wohin der Doppelfluss, hebräisch Naharayim, kommt, leben werden. Und der Fische werden sehr viele sein, denn wenn diese Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Heute hat das tote Meer 30% Salz etwa. Die Ozeane 3-4. Nichts kann leben an Fischen im toten Meer, aber dieser hoffnungslose Fall, der Jahrtausende durch das wunderbare Jordanwasser gespiesen war und trotzdem tot war, wird lebendig werden. So nach Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ermutigt mich, das tote Meer, zu glauben, dass Gott selbst hoffnungslose Fälle aus dem Tod zum Leben führen kann. Das Land wird neu verteilt werden nach Hesekiel 47 und 48, und zwar wird es umfassen von El Arisch, ungefähr da, wo die Grenze heute zu Ägypten ist, bis weit hinauf in den Libanon und syrisches Gebiet. Die Stämme Dan, Aser, Naphtali, Manasse und so weiter werden im Norden sein, Benjamin, Simeon, Issachar, Zebulun, Gad im Süden, und dazwischen ist noch etwas Besonderes. Das ist das Hebopfer nach den Schlussversen von Hesekiel. Die 12 Stämme geben ein bestimmtes Gebiet von 25.000 auf 25.000 Routen, 78,75 Kilometer im Quadrat, geben sie ab. Das gehört ganz speziell Gott. Das geben sie als Geschenk, als Hebopfer. Der oberste Streifen von 10.000 auf 25.000 Routen, also 31,5 mal 78,75 Kilometern, das gehört den Priestern. Und in diesem Bereich wird der Tempelberg sein. Dann kommt ein gleiches Landstück für die Leviten, die Tempelhelfer. Und dann kommt ein Streifen von 5.000 mal 25.000 Routen, also 15,75 Kilometer mal 78,75 Kilometer. Und da drin gibt es ein Quadrat. Ein eingemauertes Quadrat von 5.000 auf 5.000 Routen. Eine Stadt mit 12 Toren, nach allen Himmelsrichtungen 3, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Da können die Leute aus den 12 Stämmen, wenn sie zum Tempel auf Besuch gehen, können sie logieren. Und diese Stadt, dieser Stadtteil wird genannt Adonai Shammah, der Herr da selbst. Die werden wohl ein Auto brauchen oder sowas, ja? Die Distanz zum Tempelberg ist doch noch beträchtlich. Aber die Stadt ist doch recht groß. Die Innenstadt von Paris ist ja so ein Kreis von etwa 10 Kilometer Durchmesser. Und da wohnen doch recht viele Leute. Und nun sehen wir, dieses Quadrat wird so eingepasst werden. Und was auf der Seite ist von diesem Quadrat, das wird dem hohen Priester des Hesekiel-Tempels, der Fürst genannt wird, gehören und seinen Söhnen. Das ist nichts anderes als ein Groß-Jerusalem von circa 80 mal 80 Kilometer. Jerusalem wird die Weltmetropole werden. Da müssen die Nationen hinkommen. Und so sehen wir, das Land wird neu verteilt. Die Stämme Juda und Benjamin sind direkt angrenzend an das Groß-Jerusalem. Früher war der Tempelberg geteilt zwischen den Stammesgebieten Juda und Benjamin. Das Tempelhaus war in Benjamin, der Altar in Juda. Ja? Und das wird nicht mehr so sein im tausendjährigen Reich, aber Juda und Benjamin werden eine besondere Stellung haben, weil sie gerade angrenzen an Groß-Jerusalem. Alles ist geplant. Der Jesus wird ein wunderbares Reich aufbauen von hier aus.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Der Endzeittempel nach Hesekiel, die Kapitel 40 bis 48.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.